NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. September 1804. Der Geburtstag des Schriftstellers Eduard Mörike.
Lass, o Welt, o lass mich sein.
Gerade mal 28 ist der Pfarrverweser Eduard Mörike, als er im Dörfchen Ochsenwang auf der Schwäbischen Alb diese entsagungsvollen Verse schreibt.
Lass, o Welt, o lass mich sein. Locket nicht mit Liebesgaben. Lass dies Herz alleine haben, seine Wonne, seine Pein.
Dabei ist der junge Mann verlobt, mit der süßen Pfarrerstochter Luise. Seit 6 Jahren quält er sich lustlos durch die Vikariatsknechtschaft, zerrissen zwischen Amtsgeschäften und künstlerischer Berufung. Heiraten kann er auch nicht, weil er als Hilfspfarrer zu wenig Geld verdient. So teilt er sein Stübchen mit einem zahmen Star, während die Braut in der Ferne langsam ungeduldig wird. Doch wie mag sie sich erst gefühlt haben, wenn sie solche Gedichte von ihrem Eduard zu lesen bekam?
Was ich traure, weiß ich nicht. Es ist unbekanntes Wehe. Immer da durch Tränen sehe ich der Sonne Liebeslicht.
Der Begriff Weltschmerz könnte für Mörike erfunden worden sein. Hyperempfindlich, kränkelnd, schon in jungen Jahren an Melancholie und rheumatischen Beschwerden leidend, in einem verhassten Brotberuf gefangen, wird die Poesie für ihn zum Zufluchtsort.
Oft bin ich mir kaum bewusst, und die helle Freude zücket durch die Schwere, so mich drücket wonniglich in meiner Brust.
Während andere auf die Barrikaden steigen und ihre Dichtung im politischen Kampf einsetzen, sucht Mörike sein Heil im Verborgenen. Zeitgenossen haben ihn als Mensch in Schlafrock und Pantoffeln verspottet und seine Größe dabei völlig verkannt.
Er ist in der Spanne nach Klassik und Romantik und der beginnenden Moderne sicher neben Heine, der deutschsprachige Lyriker, auch der Sprachkünstler eben.
Für den Mannheimer Literaturwissenschaftler Professor Rainer Wild, der zusammen mit seiner Frau Inge das Mörike-Handbuch herausgegeben hat, wird der Dichter zu Unrecht als schwäbischer Biedermeier-Idylliker gesehen.
Es gibt einen schönen Satz von Gottfried Keller über Mörike. Er sei der Sohn des Horaz und einer feinen Schwäbin. Ich glaube, das trifft etwas sehr genau. Die regionale Verbundenheit, die natürlich da ist und damit auch eine gewisse provinzielle Enge. Und auf der anderen Seite ausgerechnet Horaz, also den urbanen römischen Dichter und eben auch Artisten. Diese Spannung, das trifft das eigentlich ziemlich genau. Da ist sehr, sehr starke künstlerische Bewusstheit da, die sich vor allem natürlich in der hohen Formkunst zeigt.
Gelassen stieg die Nacht ans Land, lehnt träumend an der Berge Wand. Ihr Auge sieht die goldene Waage nun der Zeit in gleichen Schalen stille ruhen. Und kecker rauschen die Quellen hervor. Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr vom Tage, vom heute gewesenen Tage.
Obwohl Mörike 70 geworden ist, hat er ein sehr überschaubares Werk hinterlassen. Den Roman Malanolten, ein paar Märchen und großartige Novellen wie Mozart auf der Reise nach Prag und natürlich seine Gedichte, Kleinode von leuchtender Schönheit. Er konnte nicht auf Kommando schreiben. Auftragsarbeiten waren ihm ein Greuel.
Seine Kreativität, die bedurfte der Ruhe. Auch der Zurückgezogenheit, lass, o Welt, und lass mich sein, ist natürlich schon sowas wie ein Lebensmotto, eben auch im Hinblick auf das eigene Schreiben.
Am 8. September 1804, heute vor 210 Jahren, wird Eduard Mörike als Sohn eines Amtsarztes im Residenzstädtchen Ludwigsburg geboren. Er wächst im Kreis von 6 Geschwistern auf. Ein verträumter Junge, der nicht gern mit den anderen tobt, sondern Spinnen und schummrige Verschläge liebt. Die Kinderszenen, die er später im Roman Malanolten beschreibt, lassen sich durchaus autobiografisch lesen.
Jüngere Kinder hörten des Abends gern meine Märchen von dienstbaren Geistern, die mir mit Hülfe und Schrecken jederzeit zu Gebote standen. Sie durften dabei an einer hölzernen Treppenwand 2 Astlöcher sehen, wo jene zarten Gesellen eingesperrt waren.
Die Kindheitsidylle verdunkelt sich, als der Vater 1815 einen Schlaganfall erleidet. Er bleibt auf der linken Seite gelähmt und ist kaum noch in der Lage zu sprechen.
Augenblicke des herzzerreißenden Elends, die unauslöschlich in meiner Erinnerung stehen. Hier musste der Knabe den Ernst des Lebens und die Hinfälligkeit alles Menschlichen mit erschütternder Wahrheit empfinden.
Als der Vater 2 Jahre später stirbt, ist die Familie auf die Gnade der Verwandtschaft angewiesen. Ein Onkel aus Stuttgart holt den 13-Jährigen zu sich und kümmert sich um seine Ausbildung. Obwohl Eduard durch die Abschlussprüfung rasselt, setzt es der einflussreiche Geheimrat durch, dass sein Neffe gnadenhalber ins theologische Seminar in Urach aufgenommen wird. Denn dass der junge Pfarrer werden muss, steht für seine Familie fest.
Für Söhne in seiner Situation war das natürlich genau die Möglichkeit, zu einem Beruf zu kommen. Insofern gab es da den Druck von der Mutter und so weiter.
Auch im Seminar ist der junge Mörike keine Leuchte. Den Unterricht und die strengen Regeln empfindet er als Qual. Entschädigt wird er durch Freundschaften fürs Leben. Die anderen reißen sich nur so um den witzigen und fantasievollen Jungen. Während des Theologiestudiums am Tübinger Stift sammelt er ebenfalls viele Freunde um sich. Eine verwegene Schar, die durch die Wälder zieht, Laubhütten baut und wüste Gelage feiert. Der Dichter Weiblinger schreibt in seinem Tagebuch:
Nach der Kirche ins Ballhaus, hier Bier gesoffen und über Griechenland und den Orient bis zur Hitze gestritten. Im Museum 2 Heringe gefressen, Bier gesoffen und geraucht. Ich und Mörike hinterm Pult. Ich mit einem abgeschabten Magisterhut, Mörike mit hinunterhängenden Hosen, den Bauch aus dem Hemd streckend. Einen Furz um den anderen. Fratzengesichter bis ins Abscheuliche. Lumpenlieder, Travestien.
Eduard ist 18, als er in den Osterferien einen Studienfreund in Ludwigsburg besucht. Im Wirtshaus begegnen die beiden dem Schankmädchen Maria Meyer, einer geheimnisvollen Schönheit von magischer Anziehungskraft. Der Wirt hatte die 20-Jährige ohnmächtig am Straßenrand gefunden. Eine Masche, die die Herumtreiberin auch an anderen Orten erfolgreich einsetzt. Eduard verliebt sich Hals über Kopf in das wundersame Geschöpf. Eine Liebe, die natürlich nicht gesellschaftsfähig ist. Vor allem seine älteste Schwester Luise macht ihm schwere Vorhaltungen. Der junge Dichter ist hin und her gerissen, liebt und leidet. Dazu kommt, dass er das sonderbare Mädchen nie so recht fassen kann. Maria verschwindet über Nacht, taucht in Heidelberg wieder auf und versucht schließlich, ihm nach Tübingen zu folgen.
Und in der Situation, sie steht sozusagen vor der Tür und sagt: Lieber Eduard, ich will noch mal mit ihr reden. Sagt er: Nein, setz dich hin und schreib das erste Peregrina-Gedicht. Ist schon eine irgendwo irre Situation.
Ein Irrsal kam in die Mondscheingärten einer einst heiligen Liebe. Schaudernd entdeckt ich verjährten Betrug. Und mit weinendem Blick, doch grausam, hieß ich das schlanke, zauberhafte Mädchen ferne gehen von mir.
Für Mürge ist diese Beziehung ungeheuer wichtig, weil das ist sowas wie die Initiation zum Dichter gewesen.
Als Peregrina wird Maria in seinen Gedichten unsterblich. Dennoch bleibt diese Liebe, die er verraten hat, ein Trauma, das ihn sein Leben lang verfolgt.
War es möglich, solche Schönheit zu verlassen? So kehrt nur reizender das alte Glück. O komm, in diese Arme dich zu fassen. Doch weh, o weh, was soll mir dieser Blick? Sie küsst mich zwischen Lieben noch und Hassen. Sie kehrt sich ab und kehrt mir nie zurück.
Im Dezember 1826 beginnt Mörikes fast 8-jährige Vikariatszeit. Er hat schon vorher massive Zweifel am Pfarrberuf, doch Versuche, als freier Autor für Zeitschriftenredaktionen zu arbeiten, scheitern im Ansatz.
Eine kontinuierliche Produktion aufgrund äußerer Anforderungen, da hat sich was bei ihm dagegen gesperrt.
So kehrt er immer wieder in den ungeliebten Kirchendienst zurück. Als Vikar und Pfarrverweser zieht er von einem Dorf zum nächsten, zwischendurch häufig beurlaubt, weil ihn Krankheiten aller Art plagen. Vor allem die endlosen Winter auf der Schwäbischen Alb machen Mörike zu schaffen. Doch sie inspirieren ihn auch zu sehnsuchtsvollen Texten. An einem scheußlich kalten, verschneiten Märztag des Jahres 1829 schreibt der fröstelnde Hilfspfarrer sein berühmtestes Gedicht.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen.
In dieser Zeit entsteht auch der Maler Nolten, Mörikes eigenwilliger, lange unterschätzter Roman. Für den Literaturwissenschaftler Rainer Wild ein Text, der es dem Leser nicht leicht macht.
Man braucht einen langen Atem, um reinzukommen. Wenn man dann drin ist, merkt man schon, dass das ein großer Text ist. verschiedenen Erzählsträngen, Spiegelungen mit interessanten Frauenfiguren. Hochinteressante Studie in der Entstehung eines weiblichen Wahns aufgrund der Zuschreibung von außen. Das ist ein ganz modernes Thema.
In diesen Roman nimmt Mörike auch Texte über die sagenhafte Insel Oplid auf, die er während des Studiums mit dem Freund Ludwig Bauer erfunden hat. Eine Art Atlantis, bevölkert von Göttern und Feen, poetischer Zauber gegen eine ungemütliche Wirklichkeit.
Du bist Oplid, mein Land, das ferne leuchtet. Vom Meere dampfet dein besonnter Strand den Nebel, so der Götter Wange feuchtet.
1829 verlobt sich Mörike mit der kindlichen Luise Rau, die er allerdings nur selten sieht. In Briefen und Gedichten verklärt er die Pfarrerstochter zu einem engelhaften Wesen und verstört das schlichte Mädchen wohl auch durch seine Zerrissenheit und Melancholie.
Ich freute mich zuletzt nur auf eine einsame Stunde, wo ich nach Herzenslust unter ungehemmten Tränen meine eigene Trauer gleichsam dürfte umarmen und erschöpfen können.
Nach 4 Jahren hat Luise genug von diesem Trauerkloß. Sie löst die Verlobung und stürzt Mörike in die nächste Lebenskrise. Als er kurz darauf endlich Pfarrer wird, im Dorf Kleversulzbach, zieht er mit seiner Mutter und der Schwester Clara ins Pfarrhaus. 9 Jahre bleibt er dort, obwohl ihn die Gemeinde mit ihren 600 Seelen von Anfang an überfordert. Hochwürdend drückt sich, wo er kann, flüchtet in Krankheiten und Unpässlichkeiten.
Man ist gleich dem verscheuchten Huhn, ein blödes Kind, das über alles zum Weinen gebracht wird. Ich lag den halben Vormittag mit unsteten Gedanken, lesend und brütend auf dem Bett, schlenderte durch den Garten und sah die Hummeln in den Sonnenblumen wühlen.
Für seine Amtsbrüder ist er schlicht ein faules Luder. Sie atmen auf, als sich Mörike mit erst 39 in den Ruhestand versetzen lässt. Seine Pension reicht knapp für ein bescheidenes Leben, das er nach dem Tod der Mutter weiter mit seiner Schwester teilt. Inzwischen hat er es zu einigem Renommee als Dichter gebracht und ist regelmäßig in Almanachen zu finden. Besonders beliebt sind seine Versepen, wie Der alte Turmhahn, die ihm allerdings auch den Stempel des behäbigen Biedermeiers aufdrücken. Dabei ist gerade Mörike ein Meister der Vielschichtigkeit.
Dieses Idyllische, das bei Mörike ja vorkommt, das ist ja bei ihm immer gebrochen. Vergänglichkeit ist ein ganz zentrales Thema. Erinnerung, nicht? Viele seiner Gedichte sind aus einer Position der Erinnerung herausgeschrieben, wo etwas damit natürlich nicht mehr da ist.
Mit 47 heiratet der Dichter. Seine Frau Margarete ist eine Freundin der Schwester Clara und ganz selbstverständlich ziehen alle drei in eine gemeinsame Wohnung in Stuttgart. 2 Töchter werden geboren, die der Vater abgöttisch liebt. Doch die seltsame Ehe zu dritt geht schief. Die Frauen können sich immer weniger leiden. Ihr ständiges Gezänk und Gezeter versauert Mörikes Alltag. Er schreibt kaum noch und auf Fotografien sieht er aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen.
Die Melancholie nimmt zu, nicht? Die Zurückgezogenheit, die übrigens gegenläufig ist zu einer zunehmenden Bekanntheit. Er wird erst ab den 40er Jahren doch beim großen Teil seiner Kollegen durchaus anerkannt. Da ist eine Beachtung da, aber gegenläufig dann dieses doch bescheidene und irgendwie sehr zurückgezogene und auch von Verbitterung gekennzeichnete Leben.
Der Dichter zieht schließlich mit seiner geliebten Schwester und einer der Töchter aus der gemeinsamen Wohnung aus. Erst kurz vor seinem Tod versöhnen sich die Eheleute wieder. Eduard Mörike stirbt am 4. Juni 1875 nach wochenlangen quälenden Schmerzen und nachdem er zuvor an seinem 70. Geburtstag eine geheimnisvolle Musik gehört haben will. Für Todesahnungen und Abgründe, für die Bedrohungen der Seele und ihre dunklen Geheimnisse hat dieser Mann immer ein feines Gespür gehabt.
2 schwarze Rösslein weiden auf der Wiese. Sie kehren heim zur Stadt in munteren Sprüngen. Sie werden schrittweis gehen mit deiner Leiche. Vielleicht noch eh an ihren Hufen das Eisen los wird, das ich blitzen sehe.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Eduard Mörike, der am 8. September 1804 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.